Heute im Dialog Alexander Kähler mit Miroslav Nemec.
Den Millionen Deutsche viel besser kennen unter dem Namen Ivo Batic, Kriminalhauptkommissar auf Verbrecherjagd im Münchner Tatort. Heute allerdings vorgeladen zum Verhör bei Phoenix. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, Herr Kähler.
Der Tatort, das ist ja die Ikone unter den Fernsehkrimis. Keine Reihe läuft länger, 38 Jahre inzwischen. Sie sind ja mit Ihrem Schauspielerkollegen Udo Wachtfeigl auch das dienstälteste Kommissar-Duo, zumindest nach gesendeten Kriminalfällen. Das 50 stimmt. Sind das inzwischen. Ja. Und Sie sind ganz offensichtlich auch das beliebteste Pärchen als Kriminalkommissare. Nirgendwo gucken so viele Krimi-Fans zu wie beim Tatort München. 8 bis 10 Millionen Zuschauer als eine riesige Fangemeinde. Was fehlt Ihnen eigentlich noch zum beruflichen Glück?
Sehr vieles, immer ganz viel. Also ich mache immer sehr gern neue Sachen. Ich werde nächstes Jahr mit Doris Dörrie was drehen, so 6x45 Minuten. Das heißt Klimawechsel, da geht's auch ums Klimakterium von Frauen und Männern im Berufsstand der Lehrer. Was ich sehr, sehr interessant und witzig finde. Und dann mache ich natürlich immer gern meine Rockkonzerte. Ich will sicher auch noch mal so eine Rolle spielen. Was ich nicht mehr schaffe, ist ja so der Huckleberry Finn. Also was Sozialkritisches, aber das in älter. Sowas würde mir vorschweben.
Bleiben wir noch kurz beim Tatort. Was ist eigentlich an dem Tatort aus München anders als an anderen Tatorten, die ja auch ganz bewusst in einer Region oder in einer anderen Stadt spielen?
Dass das oft so ist, dass sie etwas mit der Stadt München zu tun haben, dass sie nicht nur austauschbare Themen haben. Was es sonst noch für Unterschiede gibt, von Anfang an waren es 2 Männer, die gleichberechtigt waren. Das hat dann auch in Folge woanders stattgefunden. Aber es gab dann zusätzlich noch den Humor, die Humorschiene, die auch genutzt wurde und auch oft sehr am Anfang mal über die Stränge schlug. Also das sind wahrscheinlich so ein paar Kriterien, die uns anders gemacht haben.
Das könnte man damals so typisch bayerisch, typisch münchnerisch nennen.
Das ist eine Mischung aus dem bayerisch-münchnerischen, aber auch aus dem kroatischen Humor natürlich. Der Wachtfeigl als Münchner und ich als
kroatischer Bayern.
Als Freilassinger Dschusch, wie der Österreicher sagen würde.
Da haben sich ja offensichtlich 2 gefunden, Udo Wachtfeigl und Sie. Also 2 gesucht und 2 gefunden. Das sind 2 bajuwarische Sturköpfe, wenn man sie jetzt auch als Bajuwaren bezeichnen darf, mit unkonventionellen Lösungsansätzen, die sich aber nicht immer einig sind.
Das hat natürlich auch Sinn und Methode, dass wir uns nicht immer einig sind, weil daraus natürlich Spielmöglichkeiten entstehen. Wir versuchen sie aber nicht künstlich herzustellen, sondern sie müssen schon fundiert sein. Und da unsere Temperamente ja auch unterschiedlich sind und unsere Ursprünge auch, lässt sich das oft gewährleisten.
Dieser Dualismus, dieses Wechselspiel, diese Rivalität auch zwischen Ihnen beiden, hat eine Zeitung mal als Männer unter sich Zauber bezeichnet.
Es kommen ja oft Frauen vor und ich meine im Grunde spielen Frauen immer die Hauptrolle. Auch wenn wir 2 allein ermitteln, sind wir interessiert als Batic und Leitmeier an Frauen und sie bestimmen uns auch. Also insofern sind wir schon fremdbestimmt wieder.
Nicht nur vor der Kamera sollen sie sich fetzen, sondern auch hinter der Kamera. Angeblich, wenn es um Drehbuchtexte geht und wehe, ein Drehbuchautor hat es gewagt, Ihnen oder Wachtfeigl mehr Text zu geben als dem jeweils anderen.
Das war schon mal stärker. Das gab's, das gibt's immer noch. Und ich denke, es entspricht der Wahrheit, wenn man sagt, dass man selbst dem anderen was gönnt, aber selbst vielleicht es noch besser haben möchte.
Und Sie sollen sogar beiden Zeilen. So. Sie sollen sogar Zeilen durchzählen.
Nein, das stimmt nicht.
Hat ein Drehbuchautor, der für München gearbeitet hat, behauptet.
Es gibt ein Argument, das finde ich immer ganz interessant. Das ist mir irgendwann eingefallen. Das zieht jetzt auch nicht mehr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich über etwas streitet und der, ich sage, ich habe weniger als du und er sagt, das stimmt nicht, dann sage ich, möchtest du meinen Part spielen? Kannst ihn haben. Und wenn er sagt, ja gut, aber das, dann ist es schon klar, dass es nicht so ist. Dass es stimmt, dass ich zu wenig habe.
Wie sind Sie zu der Rolle gekommen? Wie kam es zu Ivo Batic?
Es war, ich war im Theater, ich war im Residenztheater hier in München am Staatsschauspiel. Ich habe eine Serie gemacht mit Bernd Fischer fürs Fernsehen, das hieß damals Wiesingers für den BR. Und da kannten mich Leute vom BR, von der Bavaria und Leute auch, die früher, also Produzenten, die ins Theater gingen. Die haben sozusagen mich gekannt und zu diesem Zeitpunkt genau suchte der Bayerische Rundfunk zwei neue Kommissare. Also nicht einen, sondern zwei. Das wussten wir nicht. Das heißt, die kannten mich und sie haben bewusst diese Konstellation mit Wachtveitl, Bayern und Nemetz, Kroatien, damals Ex-Jugoslawien gemacht.
Einer, der Sie gut kennt, sagt, Sie hätten eine gute Intuition. Haben Sie das damals schon geahnt, was das für eine Erfolgsstory werden wird?
Nein. Nein, auf keinen Fall. Also das ist ohne Koketterie. Es ist so, man dachte, das ist eine tolle Chance. Andererseits war es aber auch so, dass wir uns nicht zu lange festlegen wollten, weil man nicht wusste, was daraus erwächst. Man wollte eine Option mit uns machen über 6 Tatorte, damals 2 im Jahr. Das wären 3 Jahre gewesen, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten uns nicht festlegen, wir wollten die Bücher lesen und dann weitergucken. Insofern hat man gar nicht auf diesen Enderfolg irgendwie oder den Langzeiterfolg geschielt damals.
Wir haben es schon erfahren, Sie stammen aus Kroatien, geboren in Zagreb. Mit 12 Jahren kamen Sie nach Deutschland. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen und Sie sind dann adoptiert worden von Verwandten, die in Freilassing gelebt haben. Das war 1966. Da gab es das oder den Begriff der Political Correctness in Deutschland noch nicht. Keiner hat von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Wie haben Sie diese Zeit damals als junger Jugoslawe, als junger Kroate in Deutschland erlebt?
66 waren schon Spanier da zum Arbeiten, Griechen, Italiener haben die ersten Restaurants aufgemacht und es waren Jugos da, die haben halt auch am Bau oder in irgendeiner Firma gearbeitet. Die haben sich zurückgezogen, die hatten zu zweit, zu dritt, zu fünft ein Zimmer, eine Wohnung. Die hatten auch nicht so viel Kontakt mit den anderen. Ich kam nun in die Schule und ich sprach auch schon das gebrochene Deutsch, aber ich habe Deutsch gesprochen und insofern war ich auch ein Exote in der Schule, weil es nur Bayern oder Deutsche waren, die da in der Schule waren und ich war ein ausländischer Schüler. Insofern musste ich mich zwar durchsetzen, aber ich hatte auch die Chance, als Einzelner mich zu profilieren.
Also der kleine Miro, der wollte es allen zeigen und er hat es auch allen gezeigt. Sie haben einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt. Zum Beispiel wollen Sie im Fach Deutsch immer der Beste sein. Wenn man sich mal Kinder aus ausländischen Familien heute ansieht, dann kommt das eher selten vor. Eigentlich fast das Gegenteil. Man weigert sich oder will nicht so gern die Sprache sprechen in dem Land, in dem man lebt. Woran liegt das? Was war damals anders als heute?
Ich kann es schwer beurteilen. Ich verstehe nicht, wenn man in ein Land kommt, warum man dann die Sprache nicht annimmt. Wenn ich nach England gehe, lerne ich Englisch. In Italien würde ich Italienisch lernen. Und wenn ich in Deutschland leben will, sollte ich Deutsch lernen, weil es mir hilft, mich durchzusetzen auch. Ich verstehe dann die Abkapselung nicht. Also es ist ja so, dass die zweite Generation oder die dritte jetzt ja Deutsch spricht. Vielleicht die Eltern, die zu Hause sitzen, gerade bei türkischen Familien.
Es kommen viele Junge ja auch immer noch.
Die auch schlecht Deutsch sprechen. Ja. Es gibt jetzt ja auch Deutschland-Russen, also die aus Russland Deutschen. Und wobei das vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, und es gibt Kinder, die aus Bosnien Länder, zum Beispiel genau, kamen, oder also nach dem Krieg, also die
das waren ja Bürgerkriegsflüchtlinge und keine Gastarbeiter.
Flüchtlinge, ja. Und gut, die haben vielleicht auch gemeint, sie müssen es nicht lernen, weil sie ja dann wieder zurückgehen. Da gibt es unterschiedliche, differenzierte jetzt sicher Gründe dafür.
Sie haben gesagt, Sie haben sich über die Sprache integriert. Sie haben erst Bayerisch gelernt, dann ja. Hochdeutsch. Sie sind auch deutscher Staatsbürger seit über 30 Jahren.
73.
Wie sehr sind Sie noch Kroate? Wie sehr sind Sie schon Deutscher oder Bajuwara?
Ich bin natürlich Kroate, aber ich bin auch Bajuwara oder auch Deutscher. Ich habe mir die Werte auch verinnerlicht, die hier damals gezählt haben. Der Fleiß, die Pünktlichkeit, all das schätze ich und ich habe es auch am Theater dann ja machen müssen und lernen müssen. Und ich halte diese Werte nach wie vor. Made in Germany hieß ja später dann Made in Germany, das heißt, da war es nicht mehr so gut, auch wirtschaftlich. Ich halte, lernten sie nicht, hat man gesagt, also Made in Germany war ja ein Markenzeichen. Und die Leute waren sehr zuverlässig, pünktlich und korrekt in der Arbeit. Also das habe ich sehr bewundert. Und ich würd mir heute wünschen, dass man da wieder ein bisschen zurückfindet zu diesem Sinn. Das macht ja einen Sinn.
Aber Sie fluchen noch auf Kroatisch.
Ich fluche auf Kroatisch.
Ich glaube, die sind schlimmer als die deutschen
Flüche. Ja, ja, wir wollen sie gar nicht übersetzen.
Nicht fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland richtig. Geeignet. Versuchen Nach der Schule für. Haben Sie zunächst mal Musik studiert am Mozarteum in Salzburg. Das ist ja mit allen klassischen Fächern, aber irgendwann erfahren, dass das vielleicht auch nicht Ihre Berufung ist und dann auf Schauspiel umgesattelt. Sie haben an der Schauspielakademie in Zürich Ihre Ausbildung erhalten. Aus dieser Zeit stammt das einzige Mal, oder gab es eine Situation, wo Sie nicht als handelndes Subjekt, sondern Objekt einer polizeilichen Ermittlung waren. Oh. Sie haben nämlich in der Schweiz in einem Supermarkt aus dem Tiefkühlfach ein großes Stück Rindfleisch mitgehen lassen.
Das ist verjährt, das kann ich mich nicht erinnern.
Ohne zu bezahlen. War die Hungersnot in der Schweiz damals so groß gewesen? Sie waren ja im Polizeiarrest deswegen kurzzeitig gewesen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich hinreißen lassen. Und zwar gab es einfach einen Zufall. Wir sind mit einer Plastiktüte in den Laden rein und mit einem Wägelchen. Und ich habe die Sachen in das Wägelchen gepackt und habe eine Sache in die Plastiktüte getan oder zwei. Und weil sie an der Kasse standen, ist mir das eingefallen. Und ich dachte, naja, wenn es dann schon so jetzt ist, dann lassen wir es mal dabei. Es hat leider nicht geklappt. Wäre auch nicht empfehlenswert, jetzt nachzumachen.
Trotz dieses Fehltritts sind Sie inzwischen ja Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei geworden. Ich bin ein Einzelgänger, sagen Sie. Ich hasse jede Form von Kompromiss, brauche viel Zeit für mich selbst. Das klingt so, als seien Sie ein nicht sehr umgänglicher Mensch.
Das liegt jetzt auch schon sicher ein paar Jahre zurück, diese Aussage. Ich lebe ja mit einer Frau zusammen und insofern sind wir ja ein Kollektiv. Ich brauche die Zeit für mich, wenn ich arbeite. Das ist richtig. Und das war immer so, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht verträglich bin. Aber wenn der Hund isst, sagt man in Kroatien, dann lässt man ihn am besten in Ruhe.
Ein weiteres Zitat von Ihnen. Mein Leben ist Jammertal, Schlachtfeld und viel Freude. Alles durcheinander, alles oft durcheinander. Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Gefühlsleben. Der emotional nicht immer kontrollierte Hauptkommissar Ivo Batic, hat er auch einiges zu tun mit Miroslav Nemec?
Ja, absolut, natürlich. Und jetzt natürlich, jetzt wo ich älter werde und weiser, ist das natürlich weniger geworden. Aber ich habe immer eruptive Ausbrüche. Also ich kann sehr emotional werden. Ungerechtigkeiten regen mich furchtbar auf. Und da bin ich Südländer, da arbeitet der ganze Körper, die Körpersprache nimmt da einfach zu. Und die Lautstärke auch.
In Ihrem Leben haben Frauen immer eine dominante Rolle gespielt. Ihre Mutter, Ihre Adoptivmutter, Ihre Tante. Über Ihren Vater haben Sie gesagt, mein Vater war ein gutmütiger Clown. Ja. Diese Erfahrung, wie hat sie Ihr Leben, wie hat es Ihre Persönlichkeit geprägt?
Mir hat es geholfen, weil die Frauen haben mich ja sozusagen aufgebaut. Die Frauen haben bei uns in unserer Gesellschaftsform war es so, dass hinter den Paravents haben die Frauen regiert und die Männer haben davor so getan, als würden sie regieren. Im Grunde haben die Frauen sehr viel bestimmt und so haben sie die Frauen, meine Frauen zu Hause, mich als Nachfolger aufgebaut. Und ich musste mich nie gegen einen starken Vater durchsetzen und kämpfen. Das ist die Auswirkung, also an die ich mich erinnern kann.
Sie haben vorhin schon gesagt, Frauen sind im Tatort, waren und sind immer wichtig in ihren Rollen. Batic, der Bo, Batic, der Herzensbrecher. Kaum eine Tatortfolge ohne erotische Anspielungen oder auch ohne handfestes erotisches Abenteuer. Gefällt Ihnen die Rolle des kultivierten Macho, die Sie da spielen?
Ich denke so nicht drüber. Ich denke, das ist eine völlig intuitive Haltung. Außerdem wird sie auch im Buch erstmal geschrieben. Mhm. Und wenn mir das zu machohaft ist, dann mache ich das auch nicht, dann verändern wir das. Ich denke, es muss selbstverständlich kommen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Ausstrahlung und ich muss mich hinter der nicht verstecken, aber ich muss sie ja auch nicht übertreiben. Das ist keine vordergründige Haltung, die kommt von innen und die versuchen wir dann so zu regulieren, dass sie auch glaubwürdig ist.
Sie haben ja auch Kontakt zu echten Polizisten. Können die denn solche Filmerlebnisse aus der Praxis bestätigen?
Nein, haben wir nie darüber geredet, gerade über diese Szene oder über dieses Thema. Was für Sie immer viel wichtiger ist, die polizeiliche Arbeit. Also, dass sowas mal vorkommt, das ist Ihnen nicht besonders aufgefallen. Also, die sagen, das ist Unterhaltung, das ist Fiktion und das darf dann da sein. Es geht Ihnen um wichtigere Sachen.
Aber durch die Fernsehkrimis hat ja der Beruf des Kriminalkommissars auch etwas Cooles, Verwegenes, auch Bewundernswertes bekommen. Hat man Ihnen da auch gesagt, dass dieses Image der Krimis im Fernsehen auch so ein bisschen abfärbt auf die reale Berufswelt der Kriminalkommissare, der Polizisten in all ihren Ermittlungsarbeiten?
Dass sie gucken und dass es Auswirkungen hat, ja. Darüber wurde gesprochen. Aber welche es hat, das kann ich nicht beurteilen.
Aber es treibt keinen jungen Menschen in den Polizistenberuf, weil er sein will wie Miroslav Nemec.
Das denke ich nicht. Das sind ja sicher ernsthafte Menschen, die sich überlegen, warum sie einen solchen Beruf ausüben wollen.
Jetzt einer der Drehbuchautoren vom Tatort München hat vorgeschlagen, es sollte eine Frau noch als fest installiert werden im Tatort München, und zwar als Vorgesetzte von Ivo Bartisch und Franz Leitmeier, alias Udo Wachtfeil, leider jedenfalls in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen. Ja. Finden Sie das eine gute Idee, eine Chefin zu haben im Tatort?
Nein, braucht man nicht.
Für die letzte Insel der Männerseligkeit im Fernsehen.
Nein, einfach, es wäre zu naheliegend und zu modisch, sage ich mal. Es wäre zu zeitgeisthaft sozusagen. Es würde dem Zeitgeist Rechnung tragen. Ich finde, wir sollten uns jetzt mal, wir zwei, weiter so durcharbeiten. Und es kommen immer Männer und Frauen an unsere Seite, die mit uns arbeiten. Und das finde ich sehr gut. Und die Vorgesetzte, das kann auch eine Frau oder ein Mann mal sein. Aber als Dauereinrichtung fände ich es nicht richtig.
Es gibt noch einen anderen Miroslav Nemec, zum Beispiel den Initiator eines Vereins namens Hand in Hand. Der will Waisenkindern aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg des letzten Jahrzehnts ein neues Zuhause verschaffen. War das für Sie so eine Art selbstverständliche Verpflichtung, dass das kroatische Glückskind aus München der eigenen geschundenen Heimat hilft?
Absolut, so war es. Ich habe eine Chance bekommen in Deutschland damals, das kann man ganz knapp sagen, und ich wollte diesen Kindern, die in den Krieg hineingeraten sind, den sie selber nicht angezettelt haben, helfen, eine Chance geben.
Sie unterstützen diesen Verein ja selbst durch Auftritte als Rockmusiker, Sie mit Schauspielerkollegen, geben Sie Benefizkonzerte, Sie sammeln Spenden, Sie werden auch von anderen Stars unterstützt, Veronika Ferres, Christine Neubauer und anderen. Wie steht es um die Wirksamkeit dieser Hilfe? Wie vielen Kindern konnte denn bisher geholfen werden?
Also wir sind mittlerweile fertig mit dieser Arbeit. Also das heißt, es werden jetzt neue Kinder kommen. Wir hatten den Verein ja gegründet schon 94. Das sind jetzt 14 Jahre. Die Kinder sind groß, die sind studieren gegangen, haben eine Lehre gemacht, haben geheiratet, sind weg. Und das heißt, dieser Ort, für den wir das gedacht hatten, der bleibt auch als Ort für Kinder erhalten. Aber es werden andere Kinder sein, also keine Kriegswaisenkinder. Diesen Kindern, es waren ungefähr 6 Familien mit 42, jetzt errechne ich das einmal eins auf Kroatisch, es war 42 ungefähr, und es war ja das Modell, ein Elternpaar mit ein, zwei eigenen Kindern nimmt 6, 7 kriegsweisen Kinder in die Familie auf. Insofern waren es 6 mal 7 ungefähr.
Sie haben ja von diesem Ort gesprochen, der liegt, glaube ich, in Istrien.
Mitten in Istrien.
Das ist so eine Art, ja, ein bisschen in Anlehnung an die SOS-Kinderdörfer. Da sind Häuser gekauft worden, die wurden renoviert und dann zogen da zunächst mal intakte Familien ein. Die waren verpflichtet, Kriegswaisen in ihre eigene Familie mit aufzunehmen. Das wurden dann
Sie
auch.
Sie haben dieses selbst ausgesucht. Sie waren nicht verpflichtet. Es gab auch schon dieses Nadomak Sunca, näher zur Sonne. Mhm. Wir hatten ursprünglich geplant, in der Nähe von Zagreb hatten wir ein Grundstück und wollten ein SOS-Kinderdorf, quasi so wie SOS es macht oder Caritas, ein Kinderdorf machen. Hatten aber nur die Hälfte des Geldes zusammenbekommen und mussten uns entschließen, etwas mit diesem Geld zu tun, zu dem gleichen Zweck. Haben diesen Verein kennengelernt und dann haben wir diesen kleinen Ort aufgebaut. Und da war von Anfang an, waren eben diese Eltern mit eigenen Kindern und die Kriegsweisen kamen dazu und jede Familie, so 11-köpfig, bekam ein Haus zugeordnet.
Funktioniert dieses Konzept? Denn viele dieser Kinder sind ja auch durch die Kriegserlebnisse traumatisiert.
Richtig, es wurden dann auch nicht sehr besonders schwere Fälle genommen, wobei das, also es ist eine Unterscheidung, also die ist relativ, wo man die schweren Fälle ansetzt. Also Fälle, die eine Betreuung voraussetzen von einem Psychiater oder einer Institution, die das kann und gelernt hat, die wurden nicht genommen, die kamen eben in Sonderinstitutionen. Aber wir hatten zum Beispiel 5 Kinder, die in einem Haus, nachdem der Vater verschleppt wurde, die Mutter nicht mehr zurückkam, diese 5 Kinder in diesem Haus gelebt haben und die wurden dann, der Älteste hat auf die 2-3 Wochen aufgepasst und die wurden dann auseinandergerissen in irgendwelche Waisenhäuser. Und die wurden wieder zusammengeführt in diesem Dorf zum Beispiel. Und natürlich hat es oft Probleme gegeben, dass man die integriert in die Familie, weil die Kinder der eigenen Familie waren ja nicht traumatisiert.
Dieser Verein muss aber auch weiterarbeiten, denn was er jetzt angefangen hat, muss er ja zu Ende führen. Ja. Diese Kinder wachsen auf, die müssen ausgebildet werden. Da bleibt auch der Verein Hand in Hand am Ball.
Wir sind immer noch dran. Wir haben den Verein aufgelöst, also es gibt keine Hand in Hand mehr. Aber es gibt immer noch den Kontakt. Und ich habe außer bei dieser Verein gab es dann 12, 13 Jahre und das war alles freiwillige Tätigkeit, also ehrenamtlich und die Leute nach 12, 13 Jahren müssen sich auch irgendwann umorientieren und wir hatten eigentlich unser Ziel erreicht. Aber ich stehe immer noch in Kontakt mit den Familien. Und
Ihr Kollege Udo Wachtfeitel nennt den Tatort einen Langstreckenlauf, der ja jetzt nunmehr 17 Jahre andauert. Wenn man jetzt mal in diesem Wortbild bleibt, ist das Ziel schon in Sicht?
Wir laufen immer noch. Also da hat man ein Ziel vor Augen, aber wir wissen, weil es eine Langstrecke ist, noch nicht, wo die dann endet. Es ist halt kein Kurzstreckenlauf gewesen, sonst wüssten wir es. Nein, wir sind noch am Laufen und wir haben noch Spaß dran und die Redaktion lässt noch neue Bücher schreiben. Und wir planen mal, also so einen 60. werden wir schon noch mal irgendwie machen.
Es sind ja verschiedene Drehbuchautoren am Werk und sie probieren auch ganz auch abwegige, abseitige Themen, abseitige Geschichten aus. Das ist ja auch das, was den Tatort ausmacht aus München. Sie müssen sich ständig auf neue Situationen einstellen, auch in Ihrer Rolle als ermittelnde Kriminalbeamte. Das sind neue Fälle. Ist das das, was Ihnen am meisten Spaß macht, dass kein Krimi-Fall dem anderen gleicht? Oder ist das schwierig, auch sich in ganz kuriose oder in ganz absonderliche oder in ganz finstere Situationen hineinzudenken?
Nein, das ist das Tolle dran eigentlich. Das ist die Chance für uns und diese Art von Drehbuch kriegt man ja nicht so oft angeboten und im Tatort haben wir die Möglichkeit tatsächlich Milieus zu wechseln und die Person sich selbst immer wieder neu zu überprüfen, einzubringen.
Haben Sie schon mal ein Drehbuch abgelehnt, weil Sie das nicht spielen wollten, was da vorgeschlagen wurde?
Wir haben es vehement verändert dann. Weil ablehnen kann man, aber man muss ja auch wissen, dass man in einer Verantwortung ist. Wir haben normalerweise ein paar Wochen vorher das Drehbuch, die Produktion rollt schon an, alles wird organisiert und dann kann man nicht einfach sagen, nein, das mache ich nicht. Außer wir haben versucht, falls ein anderes Buch in petto gewesen wäre, darüber gab es auch schon mal Gespräche. Und eben, es wurde verschoben einmal, richtig, um 2-3 Wochen, wo wir dann geändert haben.
Der Münchner Tatort ist ja immer sehr mutig. Gibt es aber auch Tabuthemen für Sie?
Tabuthemen, ja, die gibt es vielleicht. Ich kann es nicht beurteilen. Bisher habe ich nicht das Gefühl gehabt. Es gibt vielleicht mafiöse Strukturen, wo man sehr schwierig rankommt und vielleicht auch Ärger bekommt und vielleicht möchte der Sender das nicht oder man müsste wirklich ganz genau recherchieren, um keine Klagen an den Hals zu bekommen. Wird es geben, solche Themen?
Sie unterschreiben, glaube ich, immer nur für einen Tatort Ihren Vertrag. Da könnte das Ende auch ziemlich schnell kommen. Immer nur für eine Folge, also nicht über einen längeren Zeitraum.
Also ich,
auch, dass man vielleicht notfalls doch eher aussteigen kann.
Ja, das kann man jederzeit machen, gegenseitig. Aber im Grunde sind wir im Wort. Wir sind, in Bayern gibt es so, früher auf dem Land hat man bei den Kühen das auch gemacht. Das hat man sich die Hand gegeben und wir geben uns das Wort. Menschen zieht man nicht an der Krawatte, sondern an ihrer Zunge oder so ähnlich heißt es in Kroatien. Insofern ist unsere Zunge noch intakt. Wir lassen uns daran noch ziehen und festlegen, wenn wir was versprochen haben.
Vermutlich gibt es auch viele Menschen, die sich wünschen, dass sie sich mit dem Ende noch ein bisschen Zeit lassen.
Ich hoffe es.
Soweit Miroslav Nemec im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herr Keller, vielen Dank.